Ja, nächste Runde zum Thema die Bibel. Wir haben ja letzte Woche von Thomas einen sehr spannenden Abriss, wie ich fand, gehört über die Geschichte und die Verbreitung der Bibel und der ganzen Abschriften und Kodizes und Papyri und was er uns alles erzählt hat. Und ich fand es sehr spannend, vor allen Dingen das Fazit, was er aus dem Ganzen gezogen hat, dass diese Vielzahl an Manuskripten, an Abschriften von der Bibel letztendlich für die Vertrauenswürdigkeit der ganzen biblischen Texte sprechen, weil es ist eigentlich unmöglich, das zu fälschen. Es ist unmöglich, dass grundsätzlich was verloren geht von der Bibel bei der Menge und der Vielzahl von Abschriften, die schon von Anfang an überall kursiert sind. Und auch bei der Genauigkeit, die man überprüfen kann, wie das alles überliefert wurde, muss man sagen, das, was wir heute mit der Bibel in der Hand haben, das hatten die auch früher schon in der Hand, und es ist das, was diese Leute geschrieben haben, die es geschrieben haben. Also da ist wirklich eine Linie zu erkennen durch die Geschichte hindurch, wo man sieht, wie Gott selbst auch wacht über dem, was er schon mal offenbart hat. Und das, was wir heute erkennen können in der Bibel, das unterscheidet sich nicht von dem, was die Leute vor 1000 und vor 2000 Jahren über Gott erkennen konnten, anhand derselben Texte, die ihnen zur Verfügung stehen. Und das, fand ich, hat Thomas nochmal richtig gut rausgearbeitet letzte Woche. Die Menschen, die sich durch die Zeiten hindurch mit der Bibel beschäftigt haben, die abgeschrieben haben, die bewahrt haben, man merkt an der Genauigkeit, mit der sie vorgegangen sind, wie sie das geliebt haben, was dort drin steht. Wie sie wirklich vom Herzen her das weitergetragen haben, was Gott irgendwann offenbart hat und was aufgeschrieben wurde und was wir heute in unseren Bibeln haben. Was jetzt aber das Spannende an der Bibel ist, auch im Vergleich zu anderen heiligen Schriften, die wir auf der Welt in den verschiedenen Religionen haben, das Spannende ist, dass die Bibel nicht einfach von irgendeinem Engel oder von Gott selbst als Ganzes, als Gesamtpaket vom Himmel runtergereicht wurde in die Hand eines besonderen Menschen und mit einmal war sie da, komplett. So wie es bei anderen Schriften ist, der Koran wurde laut Überlieferung von Mohammed innerhalb von 22 Jahren, glaube ich, empfangen, Stück für Stück, und er hat es aufgeschrieben und wurde ihm direkt übergeben und dann war das Ding fertig irgendwann. Buch Mormon, Thomas hat es letzte Woche angedeutet, der Engel Moroni, der die goldenen Platten dem Joseph Smith gegeben hat. Und es ging alles durch diesen Mann durch und der hat es übersetzt und dann war das Buch Mormon mit einmal da. Stattdessen setzt sich die Bibel aus zahlreichen einzelnen Büchern zusammen, einzelne Texte, die von unterschiedlichen Leuten zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlichen Teilen der Welt oder des Mittelmeerraumes geschrieben wurden. Das ist nicht vergleichbar mit einigen, das ist vielleicht eher vergleichbar mit einigen asiatischen heiligen Schriften. Das wäre nochmal ein Thema für sich mit den Veden oder so. Da ist es auch so über die Zeit zusammengetragen worden. Aber hier wurde uns mit der Bibel also nicht ein fertiges Buch vom Himmel runtergereicht in die Hand eines einzelnen Menschen, sondern viele Texte von vielen Leuten zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlichen Ländern. Und das alles zusammen ist jetzt das, was wir auf dem Tisch haben, nämlich die Bibel. Und das ist ein Faszinosum an sich. Also die Entstehung der Bibel ist auch ein Wunder an sich, muss man sagen. Wie das zusammenkam und wie am Ende auch ein roter Faden drin ist und auch die ganze Sache zusammenpasst. Also ich weiß nicht, lasst mal über 40 Leute einen Aufsatz schreiben zu einem Thema ihrer Wahl und dann haut das mal alles zusammen und guckt mal, ob es ein Buch ergibt und ein innerer Zusammenhang irgendwie da ist. Und hier bei der Bibel, die von über 40 Leuten ungefähr geschrieben wurde, merkt man, wie es am Ende irgendwie aus einem Guss ist, bei allen Sachen, die wir trotzdem nicht verstehen und manchmal zu tun haben, die Sachen richtig einzuordnen. Aber es ist was da, wo man merkt, Gott hat es zusammengebaut. Die Bibel besteht aus Sicht zumindest der evangelischen Christenheit aus 66 Büchern, 39 im Alten Testament, 27 im Neuen Testament. Bei den Katholiken, da sind noch einige mehr im Alten Testament. Das sind die Bücher, die bei der griechischen Übersetzung des Alten Testaments auch dabei waren, bei der Septuaginta. Martin Luther hat die auch mit übersetzt. Die Apokryphen. und hat aber dazu gesagt, die sind der Heiligen Schrift nicht gleichgestellt, aber nützlich zu lesen. Und er hat sie auch mit übersetzt und da stehen einige Sachen drin, die auch von Wert sind. Die orthodoxen Kirchen, die haben nochmal ein paar Bücher mehr, die zum biblischen Kanon dazugehören. Auch in der Bibel selbst werden andere Bücher zitiert, die selbst nicht in der Bibel sind, also andere apokryphe Schriften, zum Beispiel im Judasbrief, da wird das äthiopische Henoch-Buch zitiert, zumindest ist da ein Satz, der dort vorkommt, Judas Verse 14 und 15. Es tauchen auch Zitate auf in der Bibel, wo keiner weiß, wo kommen die eigentlich her. Also im Jakobusbrief zum Beispiel, Jakobus 4, Vers 5, da wird gesagt, wie schon geschrieben steht, und dann kommt ein Satz, wo man gar nicht weiß, wo kommt der her, aus irgendeiner anderen Quelle. Es werden aber auch griechische Philosophen zitiert in der Bibel. Paulus macht das. Apostelgeschichte 17, Vers 28, da werden Epimenides und Aratus zitiert. Und da wird es richtig spannend, da nimmt Paulus ein Zitat, wo es eigentlich um Zeus geht, um den Gott Zeus, und nutzt es einfach evangelistisch und setzt dort unseren Gott ein und predigt dort Jesus mitten in Athen und nutzt dort die Zitate der griechischen Philosophen und macht die für sich passend. Also wir merken, in der Bibel selbst, da wird von hier und da auch einiges zusammengebracht, aber letztendlich im Gesamtkontext der Bibel merkt man, wie das alles zusammengebaut wird und wie es um Jesus geht, wie alles auf Jesus zusteuert. Was wir am Ende haben, ist eben genau die Zusammenstellung von Texten, die wir heute Bibel nennen. Viele andere Texte hätten dazugehören können, sind aber nicht dabei. Zumindest die Texte, die wir in unseren protestantischen Bibelübersetzungen haben, die gehören allgemein überall in allen Kirchen eigentlich zu dem, was wir die Bibel nennen. Und 66 Bücher, Bibel von Biblia heißt Bücher, Buch der Bücher kann man sagen, das Buch schlechthin, die Bibel. Die Bibel wurde in einem Zeitraum von ca. 1500 Jahren geschrieben. Das ist schon eine Nummer von, wie gesagt, über 40 Leuten in verschiedenen Sprachen. Das Alte Testament überwiegend in Hebräisch, einige Teile in Aramäisch ursprünglich, zum Beispiel im Buch Daniel, weite Teile des Buches Daniel und auch ein paar Abschnitte in Esra und einzelne Verse in Jeremia und 1. Mose, die sind auf Aramäisch. Der Rest ist Hebräisch, die große Menge. Und das Neue Testament auf Griechisch, in der griechischen Umgangssprache, die man Koine nennt, teilweise auch ein paar aramäische Begriffe und Zitate. Aramäisch war die Muttersprache von Jesus zum Beispiel. Das war zur Zeit von Jesus war das so die damalige Umgangssprache in Israel. Das ist sehr, sehr, sehr ähnlich wie Hebräisch. Das ist schon fast mehr ein Dialekt, muss man sagen. Wir haben in der Bibel die unterschiedlichsten literarischen Gattungen auch. Ja? Also wir haben dort Briefe, Geschichtsbücher, Liedtexte, Liebeslieder, prophetische Schriften, Weisheitsliteratur und vieles mehr, was dort alles zusammengebündelt ist zu einem Buch. Die Autoren, die die einzelnen Bücher und Texte geschrieben haben, kamen aus den unterschiedlichsten sozialen, gesellschaftlichen und beruflichen Hintergründen. Da haben Könige geschrieben, ein Prinz, ein Ministerpräsident, ein militärischer Oberbefehlshaber, mehrere Priester, ein Mundschenk, ein paar Hirten, ein Großgrundbesitzer, ein paar Fischer, ein Zollbeamter, ein Arzt, ein Zeltmacher und so weiter und so fort. Gott offenbart sich durch Menschen hindurch, die aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Schichten und Kontexten kommen und zu den unterschiedlichsten Zeiten gelebt haben. Aufgeschrieben wurden die Texte zum Beispiel, also wenn man es in die heutigen Länder mal überträgt, die Texte wurden im Irak geschrieben, im Iran, in Syrien, in Israel, im Libanon, in der Türkei, in Griechenland, in Zypern, Italien und solchen Ländern, also der gesamte Nahe Osten fast und Mittelmeerraum, zumindest der Ost-Mittelmeerraum. Das heißt, die Bibel wurde nicht einfach vom Himmel runtergereicht. Gott hat gesagt, das ist jetzt das, was ich euch schon immer mal sagen wollte. Das hat Gott nur einmal gemacht, eigentlich, als er die Gesetzestafeln selbst beschrieben vom Himmel runtergereicht hat mit den 10 Geboten, die Mose gegeben wurden. Da hat Gott es wirklich mal gemacht, ja, dass er wirklich selber was aufgeschrieben hat und einem Menschen übergeben hat. Aber das ist auch die einzige Stelle, wo das so berichtet wird. Sondern stattdessen geht Gottes Wort und das, was er sagen will, durch den Mund und durch die Feder zahlreicher Menschen und wird erst durch das Zusammenfügen der verschiedenen Teile zu einem Ganzen. Und das ist ein großer Unterschied zu den Offenbarungen, die viele andere Religionen auf dieser Welt haben. Und das sagt auch was über Gott. Also ganz offensichtlich ist es Gott sehr wichtig, sein Wort durch Menschen hindurch auf diese Erde zu verbreiten. Dass er durch Menschen redet, das ist schon in der DNA der Bibel angelegt, muss man sagen. Das geht so weit, dass er selbst Mensch geworden ist, um was zu sagen. Also dass er selbst als Mensch auf diese Erde kommt, hier lebt, um zu sagen, wie er ist, um zu zeigen, wie er ist, um das zu predigen, zu demonstrieren, um deutlich zu machen, wie Gott ist, dafür wird er selber Mensch und er sucht sich Menschen, um das weiter zu transportieren und dass die Bibel am Ende entsteht. Also der Rolle menschlicher Worte kommt also eine sehr hohe Bedeutung bei. Gott redet selten unabhängig von Menschen. Und das ist auch spannend, das über Gott so kennenzulernen. Gott redet vorrangig in den meisten Fällen durch Menschen. Bei dem, was er auf dieser Welt hier offenbart. Deshalb stehen wir als Christen oder auch als Juden vor der Herausforderung, dass Gottes Wort, das, was Gott meint, eben durch die Köpfe, durch die Münder, durch die Hände von Menschen gegangen ist, bevor es bei uns gelandet ist. Gott will was sagen und er tut es durch Menschen hindurch und durch Menschen kommt es am Ende zu uns. Und das ist auch eine Herausforderung. Das merkt man daran, wie wir Christen mit der Bibel umgehen, sehr unterschiedlich, wie wir sehr unterschiedlich rangehen und wie wir unterschiedlich dieses Spannungsfeld auflösen, dass Gott redet, aber eben durch Menschen hindurch. Und wie hängt das zusammen? Wie funktioniert das? Das ist so ein bisschen das Thema heute. Die Art und Weise, wie Gott uns zu seinem Wort kommen lässt, die sagt sehr viel über ihn selbst aus. Er stellt sich damit als jemand dar, der nicht als abgehobener, unnahbarer Gott gesehen werden will, der nur alle 300 Jahre mal einen besonderen Asketen erwählt und ihm irgendwas mitteilt vom Himmel her, sondern er kommt mitten hinein in das chaotische Leben von Hirten, Fischern, Königen, Beamten zu allen Zeiten in allen Ländern. Das ist schon mal die erste Feststellung, die wir machen können, wenn wir uns die Bibel hernehmen und gucken, wie ist das Buch entstanden. Gott kommt in den Alltag der Menschen hinein und er erwählt alltägliche, normale Menschen zu unterschiedlichen Zeiten, an unterschiedlichen Orten. Und das ist seine Art, sich zu offenbaren. Das ist das, wie er auch gesehen werden will. Nicht als jemand, der sehr, sehr unnahbar ist und sehr abgehoben. Er kommt hinein in das Alltägliche. Die Bibel ist zwar die Heilige Schrift, weil sich Gott darin offenbart. Und sie ist aber im alltäglichen Leben entstanden. Und das sagt was über ihre Bestimmung aus. Denn sie ist auch fürs alltägliche Leben gemacht. Da, wo die Bibel entstanden ist, dafür ist sie auch gemacht. Das ist auch ihr Zweck. Dass da, wo einfache, normale Menschen eine Gottesbegegnung haben und das aufschreiben, dass dieses Zeugnis am Ende wiederum für ganz normale Menschen in ihrem Alltag da ist, wo Gott sich erweisen will und wo Gott mitten hineinkommen will. Gott spricht durch das Menschliche und Alltägliche hindurch in das Alltägliche und Menschliche hinein. Das ist Entstehung und Sinn und Zweck der Bibel aus meiner Sicht. Und das geht so weit, dass sogar die Sprache der Bibel eine völlig alltägliche und einfache ist. Also ich will das mal an einem Beispiel verdeutlichen. Das Neue Testament wurde, wie gesagt, ursprünglich in Griechisch geschrieben, also in der griechischen Umgangssprache. Und es gibt in der Bibel eine ganze Menge Wörter, also auch im Neuen Testament, die tauchen nur einmal auf im Neuen Testament. Sowas nennt man Hapax Legomenon. Über 600 Wörter tauchen im Neuen Testament nur einmal auf. Und von denen gibt es wiederum eine Anzahl von Wörtern, die tauchen in der gesamten griechischen Welt nur einmal auf, nämlich im Neuen Testament. Und man hat sich eine ganze Weile lang gefragt, was sind das für griechische Vokabeln, dass die nicht, ich meine, wir haben ja ganz viele griechische Texte von den Philosophen, von also richtig, richtig viel, was aus der antiken Welt an Texten da ist. Und es gibt einige Wörter, wo man sich gefragt hat, lange Zeit, warum tauchen die nur im Neuen Testament auf? Wo kommen die her? Wer verwendet diese Wörter, wenn die sonst nirgendwo stehen? bis man dann in Ägypten einige Ausgrabungen gemacht hat, unter anderem in Elefantine, das ist eine Insel auf dem Nil, und dort war eine jüdische Kolonie. Und da wurden Texte gefunden, auch in Griechisch. Und diese Texte, die dort gefunden wurden, das waren Alltagstexte. Also da waren Briefe dabei, Eheverträge, Testamente, Abrechnungen, Quittungen. Solche Sachen wurden da gefunden. Und interessanterweise hat man in diesen ganzen Alltagstexten einen ganzen Teil der Wörter wiedergefunden, die bisher nur im Neuen Testament bekannt waren. Das heißt, die Sprache des Neuen Testamentes ist nicht das Hochgriechisch der Philosophen, sondern das ist die einfache Umgangssprache der normalen Menschen zur damaligen Zeit. Das ist die Sprache, in der die Apostel geredet und geschrieben haben an die Gemeinden, in der sie gepredigt haben. Das war damals die normale Umgangs- und Verkehrssprache im östlichen Mittelmeerraum, schon zur Zeit des Hellenismus und dann eben auch zur römischen Kaiserzeit. Das ist so, als wenn die Apostel heute in einem einfachen Englisch oder in einer deutschen Umgangssprache predigen und schreiben würden. So, dass es möglichst viele in einem bestimmten Bereich verstehen können. Das heißt, Gott offenbart sich durch was total Einfaches hindurch, durch Umgangssprache. Ein Beispiel für so ein Wort wollte ich noch sagen. Ihr kennt das Vaterunser, unser tägliches Brot gib uns heute. Matthäus 6, Vers 11, dieses tägliche Epiousios, das taucht nur im Neuen Testament auf und man hat es nur ein einziges Mal woanders noch gefunden, und zwar in Ägypten bei diesen Dokumenten, die dort gefunden wurden. Ansonsten findet man es gar nicht in der gesamten griechischen Welt. Genau, also das war die Umgangssprache des normalen, einfachen Volkes. Gott bedient sich in der Bibel eben sogar einer völlig alltäglichen Sprache und nicht etwa einer besonders gehobenen oder heiligen Sprache. Das ist auch spannend, einfach zu sehen, wie redet Gott, wie offenbart er sich. Er tut es nicht auf eine gehobene und auf eine besonders heilige Weise, sondern mitten in den Alltag der Menschen hinein. Und genau das ist, finde ich, das Faszinierende, wenn wir uns mit Gott und der Bibel beschäftigen. Wir lesen die Heilige Schrift, wie wir sie nennen, die äußerlich und innerlich aber an vielen Stellen überhaupt nicht so heilig daherkommt. Auch von dem, was sie berichtet. Da werden brutale Verbrechen berichtet und persönliche Niederlagen. Die Zweifel der Menschen werden nicht unter den Teppich gekehrt, die Ängste auch nicht. Bei manchen Geschichten fragt man sich, wie um alles in der Welt kann Gott sowas zulassen? Die Fragen, die man sich auch heute stellt. An anderen Stellen, da hätte man sich gewünscht, dass Gott wenigstens mal einen kurzen Kommentar an der Seite hinterlassen hätte, ob er das jetzt gut fand oder nicht, was dort berichtet wird. Da werden Sachen einfach einem vor die Füße geworfen, Geschichten, Begebenheiten, und man fragt sich, war das jetzt gut oder nicht gut? War das jetzt in Gottes Willen, dass die so gehandelt haben oder nicht? Steht einfach drin. Da wird das Schicksal von Menschen in allen möglichen und unmöglichen Lebenssituationen berichtet, mitten im Alltag. Also einfach mal ein paar skurrile Beispiele. Könige beim Toilettengang, Frauen während ihrer Menstruation, ein Prophet, der auf Kot Brot bäckt, Paare beim Sex, Verliebtheit, Verlogenheit, Verlegenheit, Verlassenheit, chirurgische Eingriffe am männlichen Penis über 100 Mal, nämlich die Beschneidung, Fäkalwörter und Schimpfwörter, jetzt werdet ihr euch schon wundern langsam, aber Petrus zum Beispiel lässt sich über die Irrlehrer aus und sagt, der Hund kehrt wieder um zu seiner eigenen Kotze und die gewaschene Sau zum Wälzen im Kot. Und damit meint er die Irrlehrer. Paulus flippt aus und beschimpft den hohen Priester mit, Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand, also auf Deutsch, du Lügenmaul. Und gleich danach entschuldigt er sich, als ihm bewusst wird, was er da von sich gegeben hat. Paulus hält sein bisheriges Leben für Dreck, Kacke, das ist das Wort, was da steht, im Vergleich zu dem, was er in Jesus findet. Also die Leute der Bibel, die waren zum einen waren das normale Leute in alltäglichen Situationen, zum anderen haben sie auch mit einer normalen Sprache gesprochen, um was zu beschreiben, was eigentlich vom Himmel kommt. Und das ist die Bibel, das ist das Kuriose, dass Gott redet durch Menschen hindurch. Es geht um Streit in der Gemeinde, obskure Familiengeschichten, erbärmliche Lebensläufe. Es wird in der Bibel weniger schön geredet, als einem manchmal lieb wäre, an einigen Stellen. Und an einigen Stellen fragt man sich, Gott, ist es wirklich dein Ernst, was hier steht? Wie um alles in der Welt ist das zu verstehen? Und ja, es ist sein Ernst, was dort steht. Das, was dort steht, meint er auf jeden Fall ernst. Ob wir ihn immer richtig verstehen, ist nochmal eine andere Frage. Ob wir alle Texte immer richtig deuten, das sei dahingestellt. Ob wir wirklich durchgedrungen sind zu dem, was Gott meint, muss manchmal hinterfragt werden. Aber das, was Gott sagt, das meint er auch so. Das, was er an Botschaft reinlegt in die Bibel, das ist sein Ernst. Das meint er wirklich. Nur, dass eben unsere Herausforderung genau darin besteht, dass er es durch einfache und unvollkommene Menschen sagt. Mitten in unvollkommene Situationen hinein. Wie können wir uns das nun vorstellen, dass Gott redet, dass die Bibel Gottes Wort ist, obwohl es von Menschen niedergeschrieben wurde? Als Kind habe ich gedacht, dass die biblischen Autoren sich irgendwann in einer ruhigen Minute hingesetzt haben mit Zettel und Stift und dann Gott Wort für Wort diktiert hat, was sie aufschreiben sollen. Dass das so nicht ganz gewesen sein kann, das merkt man spätestens dann, wenn man die vier Evangelien mal liest und miteinander vergleicht. Vier Bücher, die eigentlich genau dasselbe erzählen, aber auf sehr unterschiedliche Weise, mit einem unterschiedlichen Aufbau, unterschiedlichen Worten, mit einer unterschiedlichen Pointe und teilweise auch unterschiedlichen Fakten. Manche dieser Unterschiede in der Berichterstattung kann ich mir selber nicht erklären. Habe ich auch für manches noch keine Antwort gefunden. Andere Unterschiede lassen sich sehr gut auflösen, wenn man einfach ein bisschen tiefer gräbt und sich versucht reinzudenken. Aber ich möchte mit euch mal einen Bibeltext jetzt anschauen, der uns vielleicht hilft zu verstehen, wie Gottes Wort durch Menschen hindurch in die Bibel gefunden hat. Und es ist ein Text, den man jetzt hier an der Stelle vielleicht nicht erwartet. Und zwar die Berufung von Mose. 2. Mose 6, Vers 30 bis Kapitel 7, Vers 2. Da heißt es, Mose, also Gott versucht Mose zu berufen, nach Ägypten zu gehen. Mose aber sagte vor dem Herrn, siehe, ich habe unbeschnittene Lippen, wie sollte der Pharao auf mich hören? Und der Herr sprach zu Mose, siehe, ich habe dich für den Pharao zum Gott eingesetzt und dein Bruder Aaron soll dein Prophet sein. Du sollst alles reden, was ich dir befehlen werde. Und dein Bruder Aaron soll zum Pharao reden, dass er die Söhne Israel aus seinem Land ziehen lassen soll. Sehr abenteuerlicher Text, wenn ihr euch mal anschaut, was hier steht. Gott setzt Mose für den Pharao zum Gott ein, steht hier. Da stolpert man schon mal drüber. Und Aaron soll Moses Prophet sein. Das sagt Gott zu ihm hier. Könnt ihr selber nachlesen in euren Bibeln. Die Ausgangslage ist, dass Mose sich nicht fähig gefühlt hat zum Reden. Er sollte zum Pharao gehen und das Volk aus der Gefangenschaft führen. Gott hat den Einwand eingesehen, dass Mose nicht reden kann, hat ihm Aaron an die Seite gestellt, der offensichtlich besser reden kann als er. Aaron war sein Bruder. Jetzt ist es so, also wenn wir uns mal versuchen, in diese Begebenheit reinzudenken, ist es spannend. Gott selbst will eigentlich dem Pharao was sagen. Aber er sagt es ihm nicht direkt, sondern Mose soll es ihm sagen. Mose kann aber nicht gut reden, deshalb soll Mose es dem Pharao durch Aaron sagen. Also Gott sagt was Mose sagt das dem Aaron, Aaron soll es dem Pharao sagen. So ist der Weg, wie Gott sich dem Pharao offenbaren möchte. Aaron ist letztendlich derjenige, der dem Pharao den Willen Gottes mitteilt. Die erste Frage wäre, warum sagt es Gott dem Pharao nicht gleich selbst, wenn er ihm was mitzuteilen hat? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil Gott grundsätzlich auf dieser Erde Menschen in seine Pläne mit einbaut und die Dinge halt durch Menschen tun möchte. Alles, was er tut, in den meisten Fällen will er es durch Menschen tun, die eingebaut werden und einbezogen werden in seine Pläne. Jetzt ist die spannende Frage, was hat Aaron denn dem Pharao gesagt? Na, die Dinge, die Mose ihm von Gott weitererzählt hat. Aaron selbst hat Gott ja zumindest meistens nicht persönlich reden hören, zumindest nicht so wie Mose. Er hat es nur weitergesagt, aber anscheinend hat er es irgendwie anders gesagt, als Mose ihm das gesagt hat, sonst hätte Mose das ja auch gleich selber sagen können. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Aaron hat die Information verstanden, also Gott hat Mose was offenbart. Mose hat es Aaron weitergesagt und Aaron hat verstanden, was Gott eigentlich sagen will. Aber er hat es mit seinen Worten weitererzählt. Er hat es mit so wie er es verstanden hat, mit seinem Satzbau, mit seinen Worten, mit seiner Argumentation hat er es dem Pharao letztendlich erzählt. Das, was bei Aaron ankam, war das, was Gott wirklich sagen wollte, die Botschaft. Also die Botschaft kam an, aber eben auf eine andere Weise, als Mose das hätte sagen können. Eben auf Aarons Weise, so wie er das gesagt hat. Wenn Mose einfach nur wortwörtlich das an Aaron weitergesagt hätte, was Gott ihm gesagt hätte, hat, dann hätte er es auch gleich dem Pharao sagen können. Das heißt, schon bei Mose war es offensichtlich so, er hat verstanden, was Gott will, aber er hat es dann versucht, Aaron zu erklären mit seinen Fähigkeiten, die er halt hatte. Und Aaron hat es dann nochmal auf eine ordentliche Weise dem Pharao erklärt, damit der versteht, was Gott eigentlich sagen will. Verrückt, ja? Dieser Ablauf. Und was sich die ganze Zeit nicht geändert hat, war die Botschaft. Aber die Worte, die Ausdrucksweisen, der Satzbau, inhaltlicher Aufbau, Argumentationsverläufe, Logik und so weiter, das hat sich anscheinend schon geändert. Sonst wäre diese ganze stille Post, kann man sagen, nicht nötig gewesen. Und mir hilft dieser Text, um mir so ein bisschen vorstellen zu können, wie Inspiration, also wie die Inspiration der biblischen Autoren funktioniert hat. Wie letztendlich Gottes Wille, Gottes Wort zu uns gekommen ist durch die Bibel hindurch. Gott hat wirklich mit den Leuten geredet, die das aufgeschrieben haben. Und am Ende kommt wirklich Gottes Botschaft durch die Bibel bei uns an. Aber die Leute haben das eben mit ihren Worten, mit ihren Argumenten, mit ihrer Logik aufgeschrieben. So wie sie es verstehen konnten, so wie sie fähig waren, das auszudrücken. So kommt letztendlich die Botschaft von Gott bei uns an. Besonders deutlich wird es, finde ich, dann noch bei den prophetischen Texten, also wo Gott wirklich unmittelbar den Propheten was erklärt hat und die haben es aufgeschrieben. Und man merkt, wie die teilweise darum ringen, Worte zu finden, um das zu erklären, was sie von Gott erfahren haben, was sie gesehen haben, was sie gehört haben. Ein Beispiel, Offenbarung 14, Vers 2. Johannes schreibt, und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Rollen eines lauten Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfensängern, die auf ihren Harfen spielen. Also es geht hier um ein und dieselbe Stimme, die er gehört hat. Die klingt für Johannes wie Wasserrauschen, wie Donnerschläge, wie Harfenklänge. Das sind drei völlig unterschiedliche Geräusche, finde ich. Also Harfenklänge klingen anders als Wasserrauschen und Donnerschläge. Wie denn nun? Also man merkt, wie er darum ringt, was zu beschreiben, was er noch nie zuvor gehört hat. Worte zu finden für was, was noch keiner in Worte gefasst hat bis dahin. Die drei Beschreibungen, die widersprechen sich eigentlich so rein objektiv betrachtet. Also es kann eigentlich ein Geräusch, das kann nicht gleichzeitig so und so und so klingen. Eine Stimme, die kann ja nicht klingen wie ein Donnerschlag. Sonst würde man ja den Inhalt der Stimme nicht verstehen. Also mal auf einer rein objektiven Ebene, wissenschaftlichen Ebene würde man sagen, das kann so nicht sein, das widerspricht sich eigentlich. Aber kein Zweifel besteht darin, dass da eine absolut einzigartige und gewaltige Stimme zu hören war, wie auch immer man versucht, die zu beschreiben. Was auch immer man für Vergleiche findet, um zu erklären, wie diese Stimme nun klang. Und ich finde, so funktioniert Inspiration. So funktioniert es, dass Gott sich Menschen offenbart und die es dann weitererzählen. Die hören was von Gott, was wirklich real ist. Aber die müssen versuchen, das irgendwie in menschliche Worte zu fassen, obwohl man eigentlich was aus dem Himmel gehört hat, was man mit menschlichen Worten schwer fassen kann. Und am Ende steht es in der Bibel. Also Gott tut was, Menschen beobachten es, versuchen es in Worte zu fassen und am Ende steht es in der Bibel. Und wir erfahren Dinge direkt aus dem Himmel, die uns aber von Menschen versucht wurden, in ihren Worten zu erklären. Das ist das, was wir letztendlich vorliegen haben auf wahnsinnig vielen Seiten in 66 verschiedenen Büchern. Und so stelle ich mir das vor, ja, wenn ihr euch mal versucht reinzuversetzen, wenn Hesekiel als Prophet angenommen, er hätte eine Zylinderkopfdichtung von einem Peugeot gesehen und hätte versuchen sollen, die zu erklären in seiner Zeit, irgendwie zu beschreiben, was er da gesehen hat, so wirken auf mich die Beschreibungen, die er von den Cherubim da erzählt, mit vier Rädern in jede Himmelsrichtung eins und sechs Flügeln und Augen am ganzen Körper und Augen auch an den Rädern und Beschreibungen, wo man sich erstmal versucht vorzustellen, was um alles in der Welt ist das, was er da erklärt. Und man merkt, diese Propheten, die ringen darum, was mit menschlichen Worten zu beschreiben, was es eigentlich nur im Himmel gibt und was man eigentlich nur im Himmel so richtig verstehen kann. Das ist die Bibel. Und für uns Bibelleser im 21. Jahrhundert kommt jetzt noch hinzu, dass die Autoren der Bibel zum einen in ihrer Sprache reden, mit ihren Fähigkeiten sich auszudrücken, wie es ihnen damals vor Tausenden von Jahren, also 2.000, 3.000 Jahren vertraut war. Und zum anderen, zum einen versuchen sie Bilder zu finden, die sie kannten, wie zum Beispiel Wassermassen, Hafenklänge, Räder, Augen an den Rädern, wie auch immer. Und zum anderen hat Gott ja auch unmittelbar zu ihnen geredet mit Bildern, die sie kannten. Also Gott selbst hat, als er damals zu den Leuten geredet hat, Vergleiche und Bilder verwendet, auch bei den, zum Beispiel bei den Prophetien, prophetischen Visionen. Er selbst verwendet wiederum Vergleiche und Bilder, die in die damalige Zeit hineinsprechen, die von den Leuten damals verstanden wurden. Ein Beispiel, um das zu erklären. Wenn ihr das Buch Daniel zum Beispiel lest, da zeigt Gott dem Daniel die verschiedenen Nationen und Reiche in Form von Tieren. Unterschiedliche Tiere tauchen dort auf, mit verschiedenen Eigenschaften und Verhaltensweisen. Jetzt müssen wir uns vorstellen, Daniel hat in Babylon gelebt, zu der Zeit, wo Gott zu ihm geredet hat. Die antike Welt der Babylonier und Ägypter und Assyrer und so weiter, die war voll von Tiersymboliken. Das war typisch. Tiere, die in göttlicher Verbindung standen, die auch Reiche und Mächte und Geister und was weiß ich was repräsentiert haben, das war das typische Umfeld, in dem Daniel gelebt hat. Und Gott redet mit diesen Bildern, mit diesem Sprachgebrauch und sagt was über die Reiche der damaligen Welt. Ein Bild mal hier seht ihr, das ist ein Ausschnitt von dem Ishtar-Tor, das Eingangstor von Babylon. Das ist in Berlin im Pergamon-Museum zu sehen, das Original. Und das ist der Mushrushu-Drache. So heißt er. Ein Mushrushu-Drache, der dort zu sehen war in Babylon. Und das waren diese Tiere, die dargestellt wurden, das waren oft Begleittiere von den Göttern oder Podesttiere, auf denen die unsichtbaren Götter geritten sind, standen, sich bewegt haben. Man kennt das heute auch noch im Schamanismus, so Krafttiere, Stichwort und solche Geschichten. Also das war die Denkwelt und Glaubenswelt der Babylonier, wo Tiere eine unmittelbare Verbindung hatten zu Mächten und auch zu Göttern. Und auch solche Kompositwesen, also heißt es so Tiere, die Mischformen waren aus verschiedenen Tieren. Und genau das finden wir auch im Buch Daniel. Das ist die Art, wie Gott redet. Er zeigt ihm Tiere, die es so gar nicht gibt, sondern die teilweise auch kombiniert sind irgendwie. Ja, ganz, ganz eigenartige Tiere, die da zu sehen sind. Das ist die Art, wie Gott sich Daniel offenbart, mitten im babylonischen Reich. Da gab es für die Leute immer einen Zusammenhang zwischen Tiersymboliken, Königen, Göttern und so weiter. Das war Daniel vertraut. Daran lernt man eben was über Gott. Gott redet seine übernatürliche Botschaft, die vom Himmel kommt, die von ihm selbst kommt, aus seinem Reich, die redet er hinein in unsere natürliche Welt. Mit dem, was wir halt als Menschen kennen. Seine Botschaft ist unabänderlich. Die ist dieselbe, durch die Zeiten hindurch. Aber seine Bilder und seine Ausdrucksweisen, die sprechen immer in die jeweilige Zeit hinein. Unsere Aufgabe als Bibelleser ist jetzt, von daher durchzudringen zum Kern seiner Botschaft. Durch diese ganzen Bilder hindurch, durch die Sprache hindurch, durch das Lebensumfeld der Leute von damals hindurch, zu verstehen, was ist der Kern seiner Botschaft? Was liegt Gott auf dem Herzen? Was will er im tiefsten Inneren dieser Texte uns sagen und uns mitteilen? Nicht nur hängen zu bleiben bei den Worten, die wir hier lesen, mit denen diese Dinge beschrieben werden in der Bibel, sondern durchzudringen zur eigentlichen Botschaft, die dahinter liegt. Das ist die Herausforderung durch alle Zeiten der Weltgeschichte hindurch. Das ist schon für jeden Propheten, auch für die Propheten von damals, ist es schon die Herausforderung. Gott redet in Bildern. Und jetzt zu verstehen, was will Gott wirklich sagen, dann schreiben die es auch noch auf und wir leben nochmal ein paar tausend Jahre später und es ist für uns jetzt dieselbe Herausforderung. Was will Gott wirklich sagen? Was ist seine Botschaft? Was ist sein Herzschlag in dem Ganzen, der uns hier in der Bibel begegnet. Und am besten, um das zu verstehen, finde ich, können wir am besten von Jesus lernen, wie er mit dem Alten Testament umgeht. Denn das ist ja auch ein Teil unserer heutigen Bibel. Und Jesus hat viele hundert Jahre später gelebt und beruft sich ständig auf das Alte Testament. Und ich will euch hier nochmal kurz mit hineinnehmen, in die Art und Weise, wie Jesus mit alttestamentlichen Texten umgeht. Wie er sozusagen damit umgeht, dass Gott was sagen möchte und er tut es durch Menschen hindurch. Da haben wir perfekte Lehrstücke, wie er mit den Pharisäern und Schriftgelehrten argumentiert. Über alttestamentliche Texte diskutiert er da. Und das Interessante ist, die verschiedenen Leute, nämlich die Pharisäer und Schriftgelehrten und Jesus, kommen zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen. Obwohl sie sich auf dieselben Texte berufen. Weil die einen einfach nur am Buchstaben hängen bleiben, an dem, was man einfach nur so oberflächlich liest, wenn man mal den Text einfach sich durchliest. Aber Jesus versteht, was die wahre Botschaft dahinter ist. Und da werden wir vor einige Rätsel gestellt. Und ich möchte euch mal in einen Bibeltext mit hineinnehmen. Markus 7. Ich habe immer mal zwischendurch was weggelassen. Das seht ihr hier. Es ist gut, wenn ihr das nochmal im Zusammenhang lest. Das sind aber 23 Verse oder 24 Verse. Markus 7, Verse 1 bis 23. Ich lese ein paar Ausschnitte. Und als sie einige seiner Jünger mit unreinen, das ist ungewaschenen Händen, Brot essen sahen, fragten ihn die Pharisäer und die Schriftgelehrten, warum leben deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Ältesten, sondern essen das Brot mit unreinen Händen? Und er sprach zu ihnen, trefflich hebt ihr das Gebot Gottes auf, damit ihr eure Überlieferungen haltet. Da ist nichts, was von außerhalb des Menschen in ihn hineingeht, das ihn verunreinigen kann, sondern was aus dem Menschen herausgeht, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht verunreinigen kann? Denn es geht nicht in sein Herz hinein, sondern in den Bauch und es geht heraus in die Toilette. Damit erklärte er alle Speisen für rein. Er sagte aber, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Zwei Gedanken dazu. Erstens, Jesus kritisiert die Pharisäer und Schriftgelehrten als Heuchler, weil sie die Gebote Gottes zugunsten ihrer frommen Tradition aufheben. Also das, worauf sich die Pharisäer und Schriftgelehrten hier berufen, ist nicht nur das, was Mose geschrieben hat, sondern auch das, was später hinzukam. In der Theologiegeschichte kann man sagen, die Tradition. Damit schafft Jesus erstmal eine klare Rangfolge. Das ist mal auch interessant, wie Jesus rangeht an die ganzen Schriften. Er kritisiert, dass sie ihre ganzen Traditionen hier wichtiger finden als das, was Mose geschrieben hat, was in der Tora steht. Damit stellt Jesus die Mosebücher, also eben auch das, was wir heute in unserer Bibel haben, stellt er über die Tradition und die Theologiegeschichte. Das macht er erstmal klar. Warum? Weil mit Mose die gesamten Gesetze und Ordnungen, da ging das alles los. Gott hat hier die Grundlagen gelegt. Und das, finde ich, ist auch die Bestimmung der gesamten Bibel. Die Bibel beschreibt, wie Gott die Grundlagen gelegt hat. Den Anfang der Welt, den Anfang seines Bundes, der neue Bund, die Gemeinde Jesu. Und all das wird beschrieben in der Bibel. Das heißt, die Anfänge, die sind immer wichtig. Am Anfang da schlägt Gott eine Richtung ein. Da sagt Gott, wo es lang geht. Das ist wie das Fundament eines Hauses. Und alles, was danach darauf gebaut wird, das muss in Übereinstimmung stehen mit dem Fundament. Ein Haus, was irgendwann sich nicht mehr am Fundament orientiert, an dem, wie es mal angefangen wurde zu bauen, das wird instabil. Das wird brüchig. Das bricht vielleicht am Ende zusammen. Sondern das, was gebaut wird, muss in Übereinstimmung stehen mit dem Fundament, weil das ist die Grundlage, wo festgelegt wird, wie das ganze Ding mal stehen soll. Wie das aussehen soll. Deswegen ist die Bibel für uns so wichtig, weil Gott dort grundlegend sagt, in welche Richtung der Zug fahren wird. Wie das Ganze weitergehen wird, was er sich gedacht hat, wohin er will mit dem Ganzen Und für Jesus ist das absolut klar, das, was Mose gesagt hat, das, was in der Tora steht, was im Alten Testament steht, das ist für ihn gegeben. Das ist das Fundament, auf dem alles andere aufbaut und wir können nicht dahinter zurück. Wir können nicht das, was danach überliefert wurde, höher achten als das, was von Anfang an gewesen ist. Das ist das, was er hier den Schriftgelehrten und Pharisäern sagt. Von daher steht die Bibel über der Tradition und Theologiegeschichte und all das muss sich immer an der Bibel orientieren und damit abgeglichen werden, um herauszufinden, ob wir noch in derselben Richtung unterwegs sind, wie Gott es von Anfang an gewollt hat. Zweitens, zu dem, was Jesus hier sagt. Jetzt wird es interessant. Er sagt, dass Unreinheit immer von innen kommt und nie von außen. Das, was einen Menschen vor Gott unrein macht, das ist das, was aus dem Herzen geboren wird und nicht das, was durch den Mund hineingeht. Äußerliche Dinge können uns nicht verunreinigen, sondern nur innere. Damit meint er eine geistliche Unreinheit, also vor Gott unrein zu sein. Damit meint er nicht, dass man sich die Hände nicht auch schmutzig macht. Das ist klar, so wie er hier redet. Also somit machen auch keine Nahrungsmittel den geistlichen Menschen unrein, also uns als geistlichen Menschen vor Gott. Mit dieser Auslegung verblüfft er aber sämtliche Juden, die ringsrum stehen. Und das ist jetzt interessant. Er sagt das so einfach, als wäre das schon immer klar gewesen. Als müsste das doch jeder wissen, der schon mal aufmerksam das Alte Testament gelesen hat. Er verblüfft hier, und stößt auch die Pharisäer und Schriftgelehrten vor den Kopf mit dem, was er sagt. Denn beim einfachen Lesen des Alten Testaments, da kommt man durchaus zu einem anderen Ergebnis. Beispiel 3. Mose 11. Das ist das Gesetz des Viehs und der Vögel und jedes Lebewesens, um zu unterscheiden zwischen dem Unreinen und dem Reinen und zwischen dem Getier, das gegessen wird und dem Getier, das nicht gegessen werden soll. Und da wird ganz viel aufgezählt, welche Tiere darf man essen, welche nicht, damit man eben nicht unrein wird. Das, was man in den Mund hinein frisst, damit es einen nicht verunreinigt. Viele Tiere durften vom Gesetz her nicht gegessen werden, weil sie unrein sind und dadurch der Mensch unrein wird. Dann wird dort noch, das Alte Testament geht noch viel weiter, also vor allen Dingen 3. Mose 11. Dort heißt es sogar, wenn zum Beispiel eine tote Maus, also eine Maus ist unrein, wenn eine tote Maus in einen Krug reinfällt, dann wird sogar der Krug unrein und muss zerstört werden, muss zerschlagen werden. Alle Nahrungsmittel, die mit so einem unreinen Tier in Verbindung kommen, vor allen Dingen, wenn es sogar gestorben ist auch noch, alle Nahrungsmittel, die werden auch unrein und machen uns dann wiederum unrein, wenn wir sie essen. Wenn diese tote Maus zum Beispiel auf dem Herd sogar gefallen ist oder in Berührung kommt damit, dann muss sogar der ganze Herd abgerissen werden. Der Ofen muss zerstört werden, wenn sowas passiert. Man kann jetzt versuchen, noch bei diesen Texten unrein und unrein irgendwie zu unterscheiden, weil es sind noch verschiedene Begriffe, die da vorkommen. Aber das ist nicht zielführend, weil diese Begriffe, die tauchen in einigen Texten auch synonym auf. Also die werden gemeinsam durcheinander erwähnt, zum Beispiel in Apostelgeschichte 10, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Also im Gesetz Moses, im Alten Testament kann man sagen, ist eigentlich sehr wohl davon die Rede, dass uns Dinge unrein machen, die wir in uns aufnehmen. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ist aber nicht so, das macht euch nicht unrein. Das ist spannend, mal wirklich so zu schauen, wie redet Jesus, was lehrt Jesus. Einerseits sagt er gerade, es ist nicht richtig, dass ihr das, also die Gesetze, die bei Mose geschrieben sind, einfach aufhebt. Er bringt auch ein Beispiel, das nenne ich jetzt nicht weiter, dass ihr es aufhebt wegen eurer Tradition und dem, was alles so in den Jahren so erzählt und gelehrt wurde. Andererseits bringt er jetzt eine Argumentation, die scheinbar völlig dem entgegenläuft, was man so liest, wenn man einfach mal das Alte Testament liest. Und hier steht Gott selbst letztendlich, also Gottes Sohn, Jesus steht hier und sagt, worum es wirklich im Kern geht, ist euer Herz und nicht euer Mund, euer Bauch oder die Toilette. Warum versteht ihr das denn nicht? Und Jesus ist ein bisschen aufgebracht, weil die Leute das nicht verstehen. Und ich denke so, wenn ich das so einfach lese, denke ich, naja, so leicht ist es ja aber auch nicht zu verstehen. Steht doch eigentlich drin im Alten Testament. Und hier ist Gottes Sohn und sagt, es ist eigentlich was ganz anderes. Es geht eigentlich ums Herz. Das, worum es wirklich im Kern geht, ist das Herz. Und ich merke selber, Wenn ich so diese Texte lese, frage ich mich, Mensch, verstehe ich selber überhaupt die Bibel richtig? Wenn Gott erscheint, so wie Jesus hier den Pharisäern und Schriftgelehrten erscheint, da werden die Dinge mit einmal klar. In dem Moment, wenn Gott uns begegnet, dann werden die Dinge klar. Dann bringt er die Dinge in Ordnung. Dann sortiert er die Dinge richtig ein. Aber wenn wir einfach menschlich über die Bibel hinweglesen, da habe ich selber manchmal das Gefühl, wenn ich dann später von Jesus lese, Mist, habe ich überhaupt nicht richtig verstanden. Habe ich überhaupt nicht gecheckt, worum es Gott wirklich geht, worum es ihm im Kern geht. Ich bleibe einfach nur hängen an den Buchstaben und an dem, was oberflächlich geschrieben steht. Aber dringen wir wirklich durch zu dem, was die Botschaft Gottes ist, an diesen Stellen. Das macht mich auch persönlich ein bisschen betroffen. Und gleichzeitig zeigt es mir, wir sind darauf angewiesen, dass Gott selbst uns offenbart, was er will. Dass er uns erklärt, worum es ihm wirklich geht. Und hier kommen wir zu einem spannenden Punkt. Das ist ja so eine Geschichte wie die hier, die ist ja bei Jesus und bei den Aposteln kein Einzelfall, dass sie mit einer Auslegung eines alttestamentlichen Textes alle anderen vor den Kopf stoßen. Es ist eben leider nicht so, dass man einfach nur mal die Bibel lesen müsste und dann schon genau wüsste, was Gott will. Ganz so einfach ist es leider nicht. Das ist manchmal das, was einem so an den Kopf geworfen wird. Lest doch mal nach, steht doch drin. Muss man doch verstehen, wenn man es mal gelesen hat. Generationen von Schriftgelehrten und Pharisäern, die haben die Bibel intensiver als wir alle gelesen und nicht erkannt, was Gott eigentlich will. Sie wussten alles über den Messias, der kommen sollte. Die konnten den Weisen erklären, dass der in Bethlehem mal kommen wird. Das wussten die alles. Aber als er gekommen ist, haben sie ihn nicht erkannt. Und das ist die Tragik der Bibel. Das ist die Tragik der Offenbarungen Gottes. Dass wir sie lesen können und trotzdem nicht verstehen. So wie Jesus auch sagt, mit sehenden Augen sehen sie, sehen sie nicht wirklich. Sie haben Ohren und hören nicht wirklich. Und Jesus lobt aber seine Jünger, weil er sagt, ihr seht, ihr habt Augen und ihr seht wirklich und ihr habt Ohren und ihr hört. Wo man merkt, nur weil ich es lese, heißt es noch lange nicht, dass ich es verstehe. Nur weil ich den Text vom Wortlaut her mit meinem Verstand erfasse, heißt es noch lange nicht, dass ich verstanden habe, worum es Gott wirklich geht, dass ich durchdringe zu seinen Herzensanliegen. Das heißt, dass sich hinter den Buchstaben der Bibel eine geistliche Ebene befindet, die viel tiefer geht. Die sich nicht einfach nur mit dem Verstand erfassen lässt. Nicht einfach nur, muss ich halt lang genug lesen, lang genug studieren, oft genug die Texte vergleichen und dann kann ich alles rausfinden, was Gott will. Schön wär's. Wir müssen rausfinden, worum es Gott wirklich im Grunde seines Herzens und seines Wesens geht und nicht einfach nur plump dem gehorchen, was wir oberflächlich lesen. Und das stört vielleicht einige, wenn ich das so sage, weil genau an diesem Punkt gibt es viele Konflikte unter uns Christen. Viele Konflikte in der Bibelauslegung. Viele würden sagen, das steht doch so und so drin. Da brauche ich nicht lange rumdiskutieren, schlag die Bibel auf. Das muss ich vielleicht auch nicht mal verstehen. Wenn Gott das sagt, dann ist das so, fertig. So wird manchmal geredet, so kann es sein, dass wir selber auch denken, in Bezug auf andere, dass wir sagen, das muss man doch verstehen. Das steht doch nur drin in der Bibel. Kann doch nicht sein, dass die auch Bibel lesen und sich auf die Bibel berufen und das nicht erkennen. Ich möchte uns dazu ermutigen, so nicht zu denken und so nicht ranzugehen. Und ich sage euch auch, warum. Nur das wird in unserem Leben wirklich Kraft entfalten, was wir im Herzen verstanden haben und was uns wirklich zu einer Erkenntnis geworden ist. Ich bin überhaupt nicht gegen Gehorsam, also dass ich einfach Bibel lese und sage, steht so drin, mache ich jetzt, fertig. Ich bin überhaupt nicht gegen Gehorsam, im Gegenteil. Aber ein stumpfer Gehorsam, der niemals fragt, warum und nicht wirklich in der Tiefe verstehen will, der wird keine Kraft und keinen Bestand haben. Wir sollten nicht dabei stehen bleiben, nur stur die Buchstaben der Bibel zu befolgen, sondern vielmehr versuchen, zum Herzen Gottes durchzudringen. Zu verstehen, wie Gott ist, was Gott wirklich will, was ihm wirklich auf dem Herzen liegt. Und nicht einfach nur sagen, ja, ich lebe nach der Bibel, ich habe das gelesen, ich setze es um, fertig. Ohne zu verstehen, worum es Gott wirklich in der Tiefe geht. Die Wahrheit ist eine Person und kein Buch. Jesus ist die Wahrheit, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt nicht, dass ich alles, was Gott will, im Verstand immer richtig verstanden haben muss, vollständig. Aber ich muss zumindest an den Punkt kommen, wo ich ausreichend erahne, was Gott meint, damit ich in meinem Herzen wirklich Ja dazu sagen kann. Dass ich eine Ahnung davon entwickle, worum geht es Gott im Grunde? Was ist das, was er uns wirklich mitteilen will? Denn nur dann, wenn ich das wirklich im Herzen erfasse, wenn ich ergriffen bin von der Wahrheit, dann kann ich wirklich von Herzen Ja dazu sagen. Und das Leben, dann hat das auch Bestand, dann hat es auch Kraft. Anders kann ich überhaupt nicht im Glauben leben, denn Glauben ist Vertrauen zu ihm. Also ich muss ihn erkannt haben, ich muss Gott erkannt haben in dem, was ich lese und dem, was ich lebe und nicht nur den Buchstaben, nicht nur die Texte. Wenn ich einem Bibeltext einfach nur gehorche, ohne wirklich verstanden zu haben, worum es Gott im Grunde geht, und stattdessen einfach nur trocken und emotionslos tue, was ich da lese, dann bin ich weder heiß noch kalt. Dann kann ich nicht wirklich vom Herzen her über lange Zeit hinweg mit voller Kraft das leben, was ich von Gott erkannt habe. Dann bin ich lau. Das, was die Offenbarung sagt, wo es dann heißt, werdet ihr doch heiß oder kalt. Aber weil ihr lau seid, werde ich euch ausspeien aus meinem Mund. Ich muss in meinem geistlichen Leben immer wieder an den Punkt kommen, wo ich mich von Herzen für oder gegen was entscheiden kann. Wo ich vom Herzen her wirklich ergriffen bin und verstehe, was Gott will. Denn nur dann kann ich wirklich sagen, ob ich das will oder ob ich das nicht will. Ob ich danach leben will oder nicht. Es ist Gott lieber, dass ich mich von Herzen gegen seine Ordnungen entscheide, weil ich verstanden habe, worum es geht und genau das eben nicht möchte, als wenn ich einfach nur tue, was ich so oberflächlich lese, aber im Herzen nicht begriffen habe, worum es ihm wirklich geht. Wie gesagt, es geht nicht darum, Antworten auf alle Fragen zu haben und im Verstand alles begriffen zu haben. Ich glaube, an den Punkt werden wir nicht kommen, weil manchmal ist es auch nötig, im Vertrauen Schritte zu gehen. Auch wenn ich nicht alles berechnen und durchkalkulieren kann. Ich kann auch im Herzen was verstehen, was mein Verstand noch nicht ganz begriffen hat. Dass ich weiß, es ist richtig, ich weiß, es ist wahr. Ich kann es zwar nicht so genau beschreiben, warum, ich kann auch einem anderen nicht so richtig erklären, warum ist das so, aber ich habe verstanden, es ist eine Wahrheit. An der Stelle habe ich wirklich eine Erkenntnis von Gott. Da habe ich was erkannt. Und dann ist es auch wichtig, danach zu leben. Also darum geht's, an diesen Punkt zu kommen, wirklich zu erkennen, was Gott meint. Ergriffen zu sein von seiner Wahrheit und nicht nur zu lesen und sagen, ja, steht so drin, mach ich so, musst du auch erkennen, hast du doch auch gelesen, warum begreifst du es denn nicht? Es ist auch noch nicht mal das größte Problem, wenn wir in unserem Bibelverständnis zu verschiedenen Auslegungen kommen. Das ist auch spannend. Das war unter den ersten Christen auch so. Die einen, die waren der Meinung, dass einige Dinge erlaubt sind und die anderen waren der Meinung, dass einige Dinge nicht erlaubt sind, wie zum Beispiel beim Götzenopferfleisch. Gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, könnt ihr nachlesen in den Paulusbriefen. Paulus hatte auch seine eigene Meinung dazu und nennt das eine schwach und das andere stark. Also er sagt, das eine ist eine schwache Erkenntnis und das andere ist eine starke Erkenntnis. Aber der Punkt ist, Paulus hat dafür geworben, das stehen zu lassen, solange jeder nach dem lebt, was er wirklich erkannt hat, was er wirklich als Erkenntnis ergriffen hat. Er warnt sogar davor, etwas zu leben, was man nicht wirklich im Herzen erkannt hat, weil es einem dann zur Sünde angerechnet wird. Das ist total spannend, diese Logik dahinter im Neuen Testament. Er warnt auch davor, jemand anderen verrückt zu machen, der dann gegen sein Gewissen handelt, nur weil ich ihn dazu überrede, weil es wird ihm dann zur Sünde angerechnet. Da mache ich mich noch mitschuldig. Sondern Paulus sagt, ja, lass die Schwachen und die Starken mit ihrem Verständnis, solange sie wirklich das leben, was sie von Gott im Herzen erkannt haben. Das ist eine Logik und eine Argumentation, die bringt uns manchmal an unsere Grenzen. Ja, wo man sagen muss, ist es nicht so wischiwaschi, so schwammig? Wer hat denn nur recht? Wir wollen am besten immer wirklich wissen, diese Meinung ist falsch und diese ist wahr, aber anscheinend ist es Paulus wichtiger, dass man wirklich das lebt, was man erkannt hat, auch wenn es da offensichtlich zu Unterschieden kommt. Aber das eine scheint ihm wichtiger zu sein als das andere. Biblische Logik ist es. Das höchste Ziel ist nicht, dass alle Christen eins sind in der Frage des Götzenopferfleisches zum Beispiel, sondern dass sie dem anderen keine Anfechtung darin sind. Damit jeder nach seiner Erkenntnis und nach seinem Gewissen treu das leben kann, was Gott ihm offenbart hat. Und im Idealfall nimmt unsere Erkenntnis auch zu, dass da noch mehr dazukommt und dass wir auch an einigen Stellen vielleicht auch manches korrigieren. Aber wichtig ist, zu dem Punkt zu kommen, wo ich wirklich verstehe, das ist das, was Gott von mir will. Und solange alle solange alle eine aufrichtige Suche nach Erkenntnis behalten, ist alles gut. Solange es allen darum geht, wirklich aufrichtig zu lernen und zu verstehen, was Gott wirklich will, ist alles gut. Auch wenn wir zwischenzeitlich unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Bibelauslegungen haben. Es geht aus meiner Sicht weniger um Einheit in der Sache, in den einzelnen Punkten, als vielmehr um Einheit darin, Gott wirklich erkennen zu wollen. Wer das will, wer Gott erkennen will, der ist sein Kind. Der gehört zu seinem Leib, der gehört zu seiner Familie. Auch wenn jeder von der anderen Seite herkommt, jeder einen unterschiedlichen Stand an Erkenntnis hat, jeder manche Texte auch unterschiedlich versteht, aber eine Einheit darin, Gott erkennen zu wollen, mehr und mehr, das ist das, was uns eint als Leib Jesu. Von daher ist es nicht schlimm, wenn ich manche Dinge bisher nicht, auch gar nicht richtig verstehen kann beim Bibellesen. Wem geht das nicht so? Würde ich mal so behaupten. Ich muss nur ehrlich genug sein, um zu erkennen, ob ich wirklich nicht erkennen kann, worum es dabei geht, bei dem, was ich lese, oder ob ich es nicht wahrhaben will, aber eigentlich tief in meinem Herzen schon längst verstanden habe, was Gott eigentlich möchte. Das ist eine Herausforderung an uns, da wirklich ehrlich zu sein. Aber es ist nicht schlimm, Dinge nicht zu erkennen. Es ist nicht schlimm, bestimmte Sachen im Moment nicht zu verstehen, weil das ist einfach mal die Realität. Paulus sagt, unser Erkennen ist Stückwerk. Gott weiß, ob wir es wirklich erkennen können oder nicht, ob wir es eigentlich schon verstanden haben, aber eigentlich keinen Bock drauf haben oder nicht. Er ist derjenige, der ins Verborgene sieht. Aber ich kann das eben auch zum Beispiel nicht für andere übernehmen, dass ich, nur weil ich jemanden mal die richtigen Bibeltexte gegeigt habe, heißt das noch lange nicht, dass er in dem Moment in der Lage war, Gott darin zu erkennen. Das ist wichtig, das zu wissen. Nur weil ich jemandem die Buchstaben der Bibel entgegenwerfe, heißt das nicht, dass der das automatisch so verstehen kann und erkennen kann, wie ich es vielleicht erkannt habe. Wenn ich dem anderen zum Beispiel hart, besserwisserisch und selbstgerecht begegnet bin, habe ich vielleicht sogar dazu beigetragen, dass sich sein Herz verschlossen hat und er nicht erkennen konnte. Damit mache ich mich selbst schuldig an seiner Unerkenntnis. Wenn ich mit einer Selbstgerechtigkeit und Härte denke, nur weil ich ihm die Bibeltexte sage, muss er es doch wissen. Sondern wichtig ist, dass wir uns gegenseitig helfen, auf dem Weg zu einer Herzenshaltung zu kommen, wo wir wirklich Gott erkennen wollen, wo wir wirklich ihm begegnen wollen. Und nicht nur hängen bleiben beim Buchstaben des Gesetzes, beim Buchstaben der biblischen Texte, sondern verstehen wollen, was will Gott wirklich sagen, was ist sein Herzensanliegen bei dem, was uns hier überliefert wird. Die Sache ist die, Jesus sagt in Johannes 16, Vers 13, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Es ist der Geist der Wahrheit und der wird uns in die ganze Wahrheit leiten. Der Geist der Wahrheit. Jesus sagt hier nicht, das Buch der Wahrheit wird euch in die ganze Wahrheit leiten, sondern der Geist der Wahrheit wird das tun. Und er tut es, indem er uns ein Verständnis für das Reden und Wirken Gottes gibt. Und die Bibel beinhaltet das Reden und Wirken Gottes. Das ist das, wovon die Bibel voll ist. Gottes Reden und Gottes Wirken. Aber dass wir es erkennen, dass wir es als Wahrheit erkennen, das macht nicht die Bibel, sondern es macht der Geist, der uns das verstehen lässt, was uns in der Bibel berichtet wird. Er wird uns in alle Wahrheit leiten. Manchmal sagen wir so unbedacht, wir glauben an die Bibel, wir müssen tun, was die Bibel sagt. So ganz stimmt es eigentlich nicht, denn wir glauben an Gott, wir müssen tun, was Gott sagt. Er redet zu uns durch die Bibel, aber er selbst muss es uns erklären, was er meint, durch den Geist. Wir folgen im Endeffekt keinem Buch nach, sondern dem lebendigen Gott. Sein Buch ist mir deshalb wichtig, weil er sich darin offenbart. Aber Das Ziel ist nicht, sein Buch zu kennen, sondern ihn selbst zu kennen. Und das ist ein großer Unterschied. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die kannten sein Buch, sage ich mal so. Die kannten die Texte des Alten Testaments in- und auswendig. Besser als wir alle wahrscheinlich. Aber sie kannten nicht ihn selbst. Und das ist eine Herausforderung für uns Christen, vor allen Dingen, wenn wir Christen sind, die was ernst meinen, die wir wirklich fromm sein wollen, sage ich mal. Dass wir zu dem Punkt kommen, wo wir ihn kennen und nicht nur sein Buch. Das ist so, jemand hat mal gesagt, das wäre so, als wenn ich meiner Frau zu unserer Hochzeit vor einigen Jahren hätte, wenn ich ihr ein Buch geschenkt hätte, wo ich alles reingeschrieben habe, was ich ihr schon immer mal sagen wollte. Und dann sage ich ihr, hier hast du das Buch, kannst du alles nachlesen, was ich dir immer mal sagen wollte, damit wir nie wieder miteinander reden müssen. Kannst du alles lesen, was ich dir schon immer mal sagen wollte. Und jetzt werden wir eine schöne Ehe haben. Das wäre so, als wenn Gott uns die Bibel hingeworfen hätte und gesagt hätte, hier ist alles drin. Tschüss, ich melde mich wieder, wenn ich wiederkomme auf diese Erde. Sondern Gott ist ein redender Gott und wir brauchen es, dass er die ganze Zeit zu uns redet. Dass er uns offenbart, was er will. Dass wir ihn erkennen. Durch die Bibel hindurch, selbstverständlich. Da sind die Grundlagen gelegt. Aber nur weil ich sie lese, heißt das noch nicht, dass ich ihn erkenne. Die Bibel, die wird erst dann ihre Kraft und ihren Sinn entfalten, wenn wir Gott selbst in ihr erkennen und sein Herz hinter all dem verstehen, was wir dort lesen. Wenn die Bibel als Buch alleine schon das ultimative Reden Gottes wäre, also nehmen wir mal an, die Bibel ist das Reden Gottes und nichts sonst. Wenn es so wäre, dann würde ja jeder Bibelleser augenblicklich von diesem Wort verändert werden, vom Bibellesen. Die Tatsache ist aber, dass es seit Jahrhunderten Menschen gibt, die die Bibel lesen und überhaupt nicht verändert werden. Es gibt manche Atheisten, die haben besseres Bibelwissen als manche Kirchgänger. Satan selbst agiert mit der Bibel, als er versucht, Jesus in die Irre zu leiten. Er versucht, mittels einiger Bibeltexte den Sohn Gottes selbst zu verführen. Das muss man sich mal vorstellen. Gott kommt auf die Erde und Satan kommt und nimmt Gottes Wort, um Gott selbst, also um den Sohn Gottes zu verführen. Also Satan selbst kennt die Bibel und es verändert ihn überhaupt nicht. Es macht nichts mit ihm. Und stattdessen versucht er sie noch zu gebrauchen und zu verführen. Deswegen ist das Christentum, glaube ich, im Grunde auch keine Religion des Buches, des Wortes oder des Buchstabens, sondern eine Bewegung des Geistes und der Gottesbegegnung. Im tiefsten Kern. Gott offenbart sich zwar gewaltig durch die Bibel, und das ist das Fundament, woran alle Lehre gemessen werden muss, weil er dort die Grundlagen gelegt hat, wohin er will. Aber erst wenn wir ihm persönlich darin begegnen, entfaltet die Bibel ihren Zweck. Wir brauchen eine Begegnung mit Gott. Wir brauchen es, dass er uns offenbart, was er will. Dass wir ihn erkennen durch das biblische Wort, durch die Buchstaben und Sätze hindurch. Bibel heißt Buch und das ist es auch. Einfach ein Buch zunächst mal. Ohne das Wirken des Heiligen Geistes bleibt es nur ein Buch und der Buchstabe bleibt tot. Paulus sagt in Römer 7, Vers 6, der, also Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Wir dienen im Endeffekt nicht der Bibel, sondern dem lebendigen Gott. Und das ist ein Unterschied. Wir dienen nicht seinem Buch, sondern wir dienen dem lebendigen Gott selbst, der sich in dem Buch offenbart. Jesus kritisierte die Pharisäer, weil sie eine Glaubensform gelebt haben, nach der sie die Bibel, also das Alte Testament, sehr ernst genommen haben, ohne aber durch den Geist zu erkennen, was Gott wirklich meint in diesen Texten. Das ist was Jesus bedauert und kritisiert. Er sich wünscht, dass wir anders sind, dass wir durchdringen zum lebendigen Gott und zu dem, was er wirklich meint, durch diese Texte hindurch. Das ist überraschend, wenn Jesus das so sagt, denn das zeigt, dass Gottes Wort im eigentlichen tiefen Sinn nicht einfach mit einer menschlichen Bibelauslegung, mit menschlichem Bibellesen zu verstehen ist. Es braucht den Geist. Es braucht den Heiligen Geist. Wenn wir sagen, dieses und jenes Thema ist doch in der Bibel ganz klar steht doch deutlich genug drin. Ja, das haben die Pharisäer damals auch schon gesagt und haben Jesus verurteilt und ans Kreuz nageln lassen, den Sohn Gottes, und haben dabei gedacht, dass sie in voller Übereinstimmung sind mit dem, was sie in den Texten gelesen haben. Das ist heftig. Ich kann völlig überzeugt sein von dem, was ich in der Bibel lese und verstehe, und kann sein, dass ich den Sohn Gottes selbst ans Kreuz nagel. Wenn mir der Heilige Geist nicht offenbart, was Gott wirklich meint, was er wirklich will. Diese Haltung, die wir haben können, ich glaube nur das, was in der Bibel steht und die anderen alle nicht. Also das ist ja das, was alle Kirchen sagen. Alle. Alle sagen, sie glauben das, was in der Bibel steht und die anderen eben nicht. Diese Haltung, die kann eine verblendete Haltung der Arroganz sein, die uns immun macht für echte Erkenntnis. Erkenntnis wächst immer dann, wenn ich sie aufrichtig suche. Und ich werde sie aber erst dann wirklich suchen, wenn ich meinen eigenen Mangel an Erkenntnis wahrnehme. Ich werde nie Erkenntnis dazu gewinnen, wenn ich nicht begreife, dass ich selbst einen Mangel an Erkenntnis habe. Erst wenn ich das erkenne und wahrnehme, dann werde ich aufrichtig nach Erkenntnis suchen. Dann werde ich aufrichtig nach Gott suchen. Erst dann wird mir wirklich Erkenntnis begegnen. Erst dann wird wirklich der Heilige Geist mich in alle Wahrheit leiten, wenn ich es wirklich suche. Wenn ich mir bewusst bin, dass ich nicht alle Erkenntnis habe. Es ist von daher nicht schlecht, wenn wir einen Mangel an echter Gotteserkenntnis spüren in uns. Sondern das wird uns nur zu ihm treiben. Das wird uns in seine Nähe bringen. Vielleicht macht uns das alles auch ein bisschen fröhlicher und entspannter im Umgang mit der Bibel. Denn ich kann nur das wirklich leben, was der Heilige Geist für mich zu einer Erkenntnis gemacht hat. Also was ich wirklich verstanden habe im Herzen, nur das kann ich dauerhaft leben. Alles andere ist ein Krampf und ich werde es nicht durchhalten und es wird wieder brüchig werden. Nur das, was mir wirklich offenbart wurde, was ich wirklich als Erkenntnis erfassen kann, auch wenn ich es nicht immer mit dem Verstand alles erklären kann, aber wenn ich weiß, es ist die Wahrheit. Die Dinge, die haben Bestand und die Dinge, die haben Kraft. Wenn wir uns auf das konzentrieren, was wir erkannt haben, da haben wir erstmal genug zu tun. Das ist schon manchmal mehr als genug. Den Rest, den wird Gott uns zu seiner Zeit geben, wenn wir nah an ihm dran sind. Da brauchen wir nicht verkrampfen, da brauchen wir nicht Stress haben und ein schlechtes Gewissen haben. Es ist normal, dass wir manche Sachen nicht verstehen. Es ist normal, dass wir manche Sachen nicht erkannt haben bisher. Ich lese also mal einfach als letztes Beispiel, bevor ich jetzt aufhöre. Wenn ich zum Beispiel in der Bibel lese, nehme einen Bibeltext. 2. Timotheus 4, Vers 13. Den Mantel, den ich in Troas bei Carpus zurückließ, und die Bücher, besonders die Pergamente, bringe mit, wenn du kommst. Als treuer Bibelleser frage ich mich natürlich, was hat mir das zu sagen heute? Was ist Gottes Botschaft an mich heute am Dienstag, wenn ich dieses Wort hier lese? Puh, also vielleicht einfach nur, dass Paulus seinen Mantel wieder haben wollte. Möglicherweise. Vielleicht steckt auch mehr drin, vielleicht auch nicht. Ich weiß es gerade nicht, ja, wenn ich diesen Text hier lese. Keine Ahnung, ob da mehr drin steckt. Was ich zumindest erstmal verstehe, Paulus wollte einfach mal seinen Mantel wieder haben. Es war einfach mal ein realer Briefwechsel zwischen realen Menschen damals, und dazwischen in diesen Briefen sind haufenweise Wahrheiten, die für uns eine Relevanz haben. Die hat Gott dort eingebaut und die will er uns offenbaren. Und wenn ich beim Lesen irgendeine Offenbarung habe, ja, angenommen einer liest diesen Text und er merkt, wie er mit einmal was versteht und was begreift, eine tiefe Wahrheit, na dann muss ich es leben. Das ist unsere Aufgabe beim Bibellesen. Das, was Gott uns erkennen lässt, das ist unsere Aufgabe, das zu leben. Mit aller Hingabe, mit aller Konsequenz. Und den Rest, das, was ich nicht erkenne, das, was ich nicht verstehe, na, das ist halt so. Da können wir völlig entspannt bleiben. Ob ich es nun verstehe oder nicht, ob es mir was sagt oder nicht, wir haben auf jeden Fall schon mal genug mit dem zu tun, was wir verstanden haben, wo wir was erkannt haben, und den Rest wird Gott früher oder später irgendwann dazugeben oder auch nicht. Aber einfach an dem dran zu bleiben, was wir verstehen, und immer auf der Suche zu sein, danach Gott zu erkennen, das ist wichtig. Und bei dem Rest können wir einfach entspannte Bibelleser sein. Wenn wir wirklich Gott suchen, dann werden wir ihn auch finden. Das hat er versprochen. Denn dafür existiert die Bibel letztendlich, dass wir Gott finden. Für was anderes existiert die Bibel gar nicht. Sondern dass wir ihn erkennen, wie er ist, durch den Text hindurch. wenn ich die Bibel lese um der Bibel willen, dann werde ich mich an irgendeinem Punkt verirren. Dann werde ich irgendwann schräge Lehren in mich aufnehmen oder einfach schon von vornherein frustriert wieder zuschlagen, wenn es mir nur um die Bibel selbst geht. Die Bibel ist nicht Gott und Gott ist nicht die Bibel. Das ist ein feiner Unterschied. Sondern Gott offenbart sich durch die Bibel, aber Gott ist Gott. Er ist die Wahrheit, er als Person. Und es geht darum, ihn zu erkennen durch die Texte hindurch. Das lebendige Wort ist Jesus selbst. Er ist das Wort. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Er ist Mensch geworden. Und ich lerne ihn kennen durchs geschriebene Wort, durch die Bibel. Deshalb ist die Bibel unendlich kostbar und heilig. Aber es ändert nichts daran, dass das lebendige Wort nicht ein Buch ist, sondern eben Jesus selbst. Lasst uns ihn suchen, ihn als Person, lasst uns ihn erkennen durch jeden Bibeltext hindurch, wenn es irgendwie geht, durch jeden Text, der sich uns erschließt. Aber letztendlich geht es darum, ihn zu erkennen und ihm zu begegnen und von ihm her eine Offenbarung zu bekommen, wie er ist. Und es kann sein, dass wir da manchmal von unterschiedlichen Seiten herankommen. Es kann sein, dass wir manche Texte unterschiedlich verstehen. Aber solange wir bei ihm ankommen, ist alles gut. Solange wir letztendlich ihm näher kommen und uns bei ihm finden, dann ist alles gut. Und er selbst, der Geist der Wahrheit, wird dafür sorgen, dass die wesentlichen Sachen in uns zurechtgerückt werden und wir die Wahrheit erkennen. Amen. Ich möchte noch beten. Vater, wir danken dir von Herzen, dass du redest. Dass du ein redender Gott bist, der nicht damit aufgehört hat zu reden, sondern du offenbarst uns, was du willst. Und du hast versprochen, wenn wir dich von Herzen suchen werden, dann werden wir dich finden. Und darauf wollen wir uns berufen und wollen uns darauf stellen und sagen, Herr, lass dich finden von uns. Und lass uns dich finden in deinem Wort, in den ganzen Bibeltexten, die wir so rauf und runter lesen und manchmal nicht verstehen, was du eigentlich meinst. Und ich bitte dich, dass du uns ein Herz der Demut gibst, wo wir unseren eigenen Mangel wahrnehmen, dass wir erkennen, dass wir mehr Erkenntnis brauchen. Und ich bitte dich, dass wir uns nicht überheben übereinander und nicht denken, dass die anderen doch alles erkennen müssten, wenn sie dieselben Texte lesen, sondern Herr, wir sind alle auf dich angewiesen. Wir brauchen es alle, dass du uns den Geist der Wahrheit gibst, dass wir von deinem Geist erfüllt werden, dass du uns die Wahrheit offenbarst und ins Herz schreibst und dass wir dich erkennen können, dich, der du allein wahrer Gott bist. Und wir wollen uns heute neu auch dir hingeben und uns aufmachen und sagen, Gott, wir wollen dich erkennen. Den lebendigen Gott. Und Jesus, du bist das lebendige Wort. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wir wollen dir nachfolgen. Und wir bitten dich, dass du die Bibel dazu gebrauchst und dass du sie uns wertvoll und heilig machst, aber dass wir durch den Buchstaben hindurch wirklich dich erkennen. Und wir bitten dich, dass du dieses Wunder tust in uns. Und dass wir auch in nächster Zeit wirklich zu feurigen Bibellesern werden, weil wir einen feurigen Gott dahinter erkennen. Ich bitte dich darum, dass du uns das schenkst. Amen.